Radio 3. Das Gespräch.
In meinem Fall ist es wirklich so, dass ich nach 13 Dienstjahren als Soldat sagen muss, en gros ist es wirklich so, dass ich mich in Uniform und in der Kaserne immer akzeptierter und immer wohlgefühlt habe als ohne.
Sagt Dominik Wullers und hat damit mein Weltbild, oder sollte ich sagen, meine Vorurteile, ganz schön ins Wanken gebracht. Ein schwarzer Deutscher, der sich bei der Bundeswehr wohler fühlt als im zivilen Leben? Kaum vorstellbar für mich, der ich Soldaten, vor allem Wehrpflichtige, in meiner Jugend in den 80ern eher als latent rassistisch wahrgenommen habe. Aber Dominik Wullers ist knapp 20 Jahre jünger als ich und hat andere Erfahrungen gemacht. Erfahrungen, die er in seinem Buch »Ich bin Deutschland« Plädoyer für einen liberalen Patriotismus aufgeschrieben hat, das ich mit großer Neugier gelesen habe. Ich fremde zwar mit dem Begriff Patriotismus, aber Fragen rund um, was ist eigentlich deutsch oder was hält uns zusammen, finde ich sehr spannend. Mein Name ist Matthias Bertsch und weil Dominik Wullers seit 3 Jahren in Brüssel lebt, habe ich ihn gebeten, für unser Gespräch doch dort ins ARD-Studio zu kommen. Als erstes habe ich ihn gefragt, ob und wann er sich in Brüssel denn eigentlich deutsch fühlt.
Ja, sehr. Vor allem im belgischen Straßenverkehr, muss ich sagen, fühle ich mich sehr deutsch.
Warum?
Also mir hat mal jemand gesagt, dass frankophile Menschen nicht so sehr die Regeln, sondern mehr die Autorität respektieren und anglophile Menschen, und dazu zähle ich auch einfach mal die Deutschen, legen sehr viel Wert auf Regeln und stören sich eher an Autoritäten. Und das merke ich dann doch, also ich ärgere mich dann immer, wenn die anderen Partner im Verkehr dann sich nicht an die Regeln halten und kreuz und quer sich sogar gegen die Regeln verhalten, dann fühle ich mich doch als sehr regeltreuer Deutscher.
Sie sagen jetzt regeltreu, das wäre auch so ein bisschen das Klischee vielleicht oder dieses Bild, dieses Ordnung, Gehorsam, würden Sie sagen, das ist schon was typisch Deutsches?
Also Gehorsam weiß ich gar nicht. Es gibt ja immer dieses Bild noch des wilhelminischen Deutschen, der sozusagen den Kaiser braucht, die Obrigkeit. Das weiß ich gar nicht so sehr. Ich glaube, wir Deutsche sind schon sehr, mögen Prozesse und Ordnung und Regeln und das Recht vor allen Dingen. Das würde ich jetzt nicht für jeden so sagen. Ich glaube, uns allen fallen ein paar Beispiele ein von Verwandten, Freunden, die sich vielleicht nicht so genau an Regeln halten. Aber so en gros, muss ich sagen, insbesondere auch aus meiner Zeit im Ausland, wo ich auch andere Deutsche erlebt habe, die dann häufig meine Einschätzung geteilt haben, muss ich sagen, ja, so insgesamt im Durchschnitt würde ich sagen, wir mögen unsere Regeln doch schon ganz gerne.
Und wann haben Sie den Eindruck, werden Sie als Deutscher wahrgenommen in Brüssel? Oder überhaupt werden Sie als Deutscher wahrgenommen?
Doch, das schon. Ich bin ja letztendlich, komme ich ja auf dem Ticket deutscher Beamter, und insbesondere, wenn man natürlich in internationalen Organisationen ist und man kommt auf einem nationalen Fahrschein, das nehmen die Kollegen schon zur Kenntnis.
Und im Alltag, wie würden Sie sagen, werden Sie wahrgenommen in Blicken in der, ich weiß nicht, ob Sie in öffentlichen Verkehrsmitteln, in der U-Bahn oder sowas unterwegs sind oder in der Straße, oder spielt das eh keine Rolle, weil das so ein buntes Gemisch ist, da guckt man nicht groß drauf, wo kommt denn der andere her, ist der nun aus Brüssel oder woanders her?
Ich glaube, so in den öffentlichen Verkehrsmitteln, oder ich fahre meistens mit dem Fahrrad und da ist auch eine Menge los. Ich glaube nicht, dass die anderen da groß drüber nachdenken, wo ich herkomme, aber das liegt tatsächlich auch daran, dass Brüssel ist halt wirklich eine wahnsinnig vielfältige Stadt.
Gibt es Momente, wo Sie Deutschland vermissen?
Ja, absolut. Also spätestens, wenn ich hier beim Bäcker stehe, Croissants sind sehr, sehr lecker, Schokobrötchen, Baguette, alles sehr gut, aber so die Auswahl einer normalen deutschen Bäckerei, die vermisse ich dann doch manchmal, und natürlich auch das typische deutsche Mineralwasser, dass die Deutschen sehr viel Wert legen, dass man in den Getränkemarkt geht und irgendwie 20, 30 verschiedene Sorten an Wasser hat. Das kennt, glaube ich, kein anderes Land auf der Welt, und manchmal würde ich mir das dann doch auch wünschen.
Jetzt reden wir die ganze Zeit über Deutsch und damit implizit auch über Deutschland. Sie haben ein Buch geschrieben, Ich bin Deutschland, Plädoyer für einen liberalen Patriotismus. Würden Sie denn dieses Buch, Ich bin Deutschland, im Moment auch so mit diesem Titel wieder schreiben?
Ja, absolut. Also der Gedanke war ja in mehrerlei Hinsicht der erste vielleicht. Ich war tatsächlich Deutschland, also ich habe für Deutschland in einem Gremium der NATO gesessen und habe dann auch, wenn ich gesprochen habe, von Deutschland gesprochen. Dann habe ich nicht mehr gesagt, ich, Dominik, will dieses oder jenes, dann habe ich gedacht, Deutschland möchte oder Deutschland unterstützt, Deutschland ist gegen. Das heißt, ich personifizierte da Deutschland, ich wurde wirklich zu Deutschland. Und diese letztliche Übereinstimmung mit Deutschland hat mich dann auch zum Denken angeregt, hat auch zu dem Gedanken geführt, ich bin jetzt hier gerade für Deutschland und ich vertrete hier gerade Deutschland. Jemand mit dunkler Haut, mit meiner Geschichte. Was bedeutet das denn überhaupt? Dann habe ich natürlich darüber nachgedacht, dass ausgerechnet ich jetzt Deutschland vertrete mit meiner Geschichte, aber auch, dass meine Geschichte ja mittlerweile schon fast typisch ist für Deutschland im Jahr 2025 oder damals, als ich es geschrieben habe, 24. Und dass ich tatsächlich eine gute Chiffre bin vielleicht für das moderne Deutschland.
Das eine ist ja vielleicht so, ich bin Deutschland, da haben Sie ja quasi eine Funktion eingenommen. Das war dann euch auch klar, Sie werden da wahrgenommen als Vertreter Deutschlands, dann müssen Sie auch Deutschland sein. Und das andere ist ja vielleicht eher so diese subjektive Ebene von, ja, ich fühle mich als Deutscher oder Deutsch. Würden Sie sagen, das ist identisch gewesen oder na, da gibt es ja schon noch einen Unterschied?
Ja, absolut. Also ich glaube, dieses sich Deutsch fühlen war für mich auch nicht sehr, sehr Einfaches. Habe ich sehr lange für gebraucht, um da anzukommen. In meiner Jugend hatte ich da ein bisschen gegenteilige Erfahrungen, die jetzt mich nicht unbedingt in einem deutschen Selbstbewusstsein bestärkt hätten. Und ich glaube, das ist teilweise auch heute immer noch so für viele Deutsche, egal welcher Hautfarbe, dass sie mit diesem Selbstverständnis, deutsch zu sein, immer noch sehr fremdeln. Und ich glaube aus meiner Erfahrung, dass es aber sehr, sehr wichtig und sehr, sehr wertvoll wäre, wenn wir uns damit mal mehr auseinandersetzen und dieses Land, was nun mal das unsere ist, auch annehmen.
Wir werden da sicher gleich noch genauer drauf eingehen, auch auf diesen liberalen Patriotismus, den Sie da so ein bisschen als Bindemittel vorschlagen. Mich würde vorher noch interessieren, Sie sind inzwischen nicht mehr bei der NATO, also nicht mehr bei den Referenten, bei der ständigen Vertretung Deutschlands bei der NATO in Brüssel, wo eben dieses Schild stand, Germany oder Alemannia, wo dann klar war, Sie sind Deutschland in diesem Kontext, sondern Sie sind inzwischen ausgeliehen an die EU-Kommission im Bereich Rüstungsindustriepolitik. Vielleicht ganz kurz, was macht Sie denn da, ohne dass wir jetzt zu sehr ins Detail gehen, weil ich weiß, die EU ist da eher heikel in dem, was man sagen darf und was nicht in diesem Bereich.
Ja, wie Sie schon gesagt haben, also vorher habe ich tatsächlich Deutschland vertreten, bei der deutschen Vertretung bei der NATO, das ist sowas wie eine Botschaft, wird auch durch einen deutschen Botschafter geleitet. Jetzt hingegen bin ich von Deutschland ausgeliehen an die Kommission in den Bereich Rüstungsindustriepolitik und da geht es natürlich darum, dass zum Beispiel die europäische Kooperation gestärkt wird in diesem Bereich. Wir alle kennen ja das Beispiel mittlerweile, dass fast jedes europäische Land seinen eigenen Kampfpanzer hat, was zu mannigfaltigen Problemen führt mit Ersatzteilen, mit Munition und so weiter, und eines unserer zentralen Ziele ist, die Kooperation zu erhöhen und natürlich dafür zu sorgen, dass überhaupt der rüstungsindustrielle Aufwuchs kommt, damit Europa überhaupt in der Lage ist, sich zu verteidigen.
Sie haben in einem Gespräch, ich glaube es war im Interview mit dem WDR mal, gesagt, Sie seien ein bisschen auch nach Brüssel geflohen, um aus dieser deutschen Debatte rauszukommen. Welche Debatte war denn da gemeint?
Also es ging vor allen Dingen um die Identitätsdebatte, aber es ging auch um die vielen schrecklichen Vorfälle, die stattgefunden haben, rassistische Attentate, Terrorakte, und die Debatte wurde immer aufgeheizter und ich war für viele sozusagen in der Mitte plötzlich der Sprecher für die Ausländer, also Menschen mit Migrationshintergrund, wie auch immer man das nennen mag, und ich wollte einfach nicht mehr. Also mich hat das über die Zeit so sehr belastet. Es gab schreckliche Attentate, über die ich teilweise gar nicht sprechen konnte, weil ich dann auch immer mich selber oder sogar meine Kinder da als Ziel gesehen habe. Und das hat mich dann sehr belastet, dass ich dann irgendwann einfach nicht mehr positiv von Patriotismus sprechen konnte. Und ich musste dann wirklich einen Moment darüber reflektieren, darüber nachdenken. Und ich brauchte Distanz, physische Distanz. Das war nicht der einzige Grund beileibe, aber dann der Umzug nach Brüssel war in der Tat auch so ein bisschen, um Distanz herzustellen zu Deutschland, zur deutschen Debatte. Was ist Deutsch? Wer ist Deutsch? Wer darf Deutsch sein? Wie wird man es? Wer hat überhaupt die Hoheit, darüber auszusprechen, wer Deutsch sein darf? Und diese Distanz hat dann letztendlich dazu geführt, dass ich Deutschland wurde.
Ich würde gerne an dieser Stelle relativ früh schon ein erstes Lied hören. Und zwar, Sie haben sich ausgesucht von Silva oder Silvio Pozzoli, Around My Dream. Ich muss gestehen, das ist von 1985. Da habe ich mich quasi so an meine eigene Jugend, ich bin Jahrgang 66, zurückerinnert gefühlt. Sie sind Jahrgang 1984. Wann haben Sie denn dieses Lied gehört und warum haben Sie es ausgesucht? Sie lachen. Ja, mir ging es auch ein bisschen so, dass ich gedacht habe, da muss ich ihn fragen. Das finde ich einfach spannend.
Also ich glaube, die Art von Musik, wir haben ja gerade so eine Art von Disco-Revival, es geht so in die gleiche Richtung. Also ich fand das sehr zeitgenössisch, obwohl es schon ein paar Tage auf dem Buckel hat. Und es ist tatsächlich das Lied, das ich mit meiner Frau teile. Also es ist auch ein Liebesgruß an meine Frau. Sie, 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 sie,
Around My Dream von Silver Pozzoli. Sie hören das Gespräch auf Radio 3, heute mit Matthias Bertsch und Dominik Wullers, Autor des Buches Ich bin Deutschland, Plädoyer für einen liberalen Patriotismus. Herr Wullers, Ihre Mutter ist Entwicklungshelferin gewesen, lange Jahre, und hat ihren Vater aus Capo Verde, von den kapverdischen Inseln, kennengelernt. Ihr Vater ist dunkelhäutig. Sie haben nicht immer dieses Gefühl gehabt, ich bin Deutschland. Aber Sie sind hier aufgewachsen in Deutschland. In was für einer Realität sind Sie aufgewachsen in Nordrhein-Westfalen, in einer kleinen Stadt?
Ich hoffe mal in der gleichen Realität wie Sie auch, Herr Bertsch. Aber ja, auf dem Lande in Westfalen, im Münsterland, sehr katholisch, 80er Jahre. Die Zeit, die sich der ein oder andere AfD-Politiker vielleicht zurückwünscht. Ich mir nicht, aus der Erfahrung heraus. Wenn man dann mal irgendwie so ein Mensch mit wenig Kopfbehaarung, Bomberjacke und weißen Schnürsenkeln in den Springerstiefeln hinter einem laufen hat, der einem als Kind dann irgendwie zulächelt und einem verspricht, das Messer in einen reinzuschieben, dann ist das keine schöne Erfahrung, muss ich leider sagen, und reiht sich in die eine oder andere Geschichte ein, die ich selber erlebt habe. Wobei ich jetzt gar nicht so sehr meine Kindheit als Angst definieren würde, überhaupt nicht. Ich hatte eine schöne Kindheit, meine Mutter hat sich große Mühe gegeben, aber es war schon sehr, sehr klar, dass ich nicht dazu gehöre, dass ich nicht Deutschland bin, kein Deutscher bin. Und das hatte eigentlich viele Facetten, würde ich sagen. Auf der einen Seite so diese Ablehnung Deutschlands, die wir heute immer noch haben in manchen Kreisen der Gesellschaft. Also wenn Deutschland irgendwie Fußball gespielt hat, dann haben wir grundsätzlich, mit wir meine ich meine Familie, meine Mutter, immer gegen Deutschland gejubelt. Dann soll da auch mal der Gegner ein Tor schießen, und wenn man dann zu hoch gewonnen hat, dann waren alle immer betreten und peinlich berührt. Also sozusagen bei den guten Deutschen, wenn man das so sagen möchte, die sehr differenziert auf die Geschichte geguckt hatten, die haben Deutschland an sich als Konzept abgelehnt, und auf der anderen Seite die dann halt, wie gesagt, mit Glatz- und Springerstiefeln Flüchtlingsheime angezündet haben oder Parolen skandiert. Und dazwischen sich zu bewegen und irgendwie zurechtzufinden, das war meine Herausforderung, da irgendwie eine deutsche Identität zu finden, war für mich zumindest unmöglich. Und diese Parallele sehe ich ja heute auch. Also wenn man sich umschaut bei vielen jungen Menschen mit Migrationshintergrund, bei den vielen, vielen Menschen, die gekommen sind und von denen viele bleiben werden, die Kinder hier bekommen haben, die hier aufwachsen, die sie jetzt hier sozialisieren, die gehen ja gerade quasi genau durch das Gleiche wieder. Ja, die erleben ja fast das Gleiche wie ich in den 80ern und 90ern. Auf der einen Seite die Deutschland ablehnen, sonst eigentlich immer ganz, ganz positiv gestimmt sind, aber von Deutschland wollen die nichts wissen. Und auf der anderen Seite diejenigen, die mit Deutschland was ganz anderes meinen, und mich sicher nicht. Und zwischen diesem Spannungsfeld bewegen wir uns irgendwie immer noch. Ich habe das als sehr, sehr unangenehm empfunden. Und ich bin mir sicher, die Menschen, die jungen Menschen, die heute aufwachsen, auch eine Migrationsgeschichte haben, was übrigens viel, viel mehr sind als damals bei mir, die werden das auch bemerken, dass sie hier anscheinend keinen Platz haben.
In Ihrem Buch beschreiben Sie ja, dass Sie relativ behütet im Haushalt Ihrer Mutter mit deren Schwestern aufgewachsen sind. Wo und wann haben Sie denn da Rassismus erlebt?
Also da überhaupt nicht, das will ich auch ganz klar sagen.
Nein, ich meine in Ihrer Kindheit
war immer, ja. Also meine Familie war absolut mein Kokon, mein Schutzpanzer. Und in den ersten paar Jahren gab es gar nichts. Und daher kam vielleicht dann auch meine Überraschung, als ich zum ersten Mal mit Schimpfworten konfrontiert wurde, ja, das war mir nicht klar. Ich war der Einzige mit einer deutlich dunklen Hautfarbe, und das sehe ich ja nicht. Ja, ich gucke ja aus meinen eigenen Augen, sie sehen ja ihr eigenes Gesicht nicht in der Regel, und alle anderen um mich herum waren weiß, und keiner hat darum irgendwie ein großes Aufhebens gemacht. Deshalb war mir das nicht bewusst, dass das irgendwie relevant ist. Das wurde es dann in der Grundschule relativ schnell mit den ersten Beschimpfungen, und das war ja nicht permanent oder ständig, also da hat ja nicht irgendwie morgens der Wecker geklingelt und da stand der erste Nazi vorm Fenster, der mich irgendwie bepöbelt hätte, aber es war so dieses ständige darauf gefasst sein müssen, dass gleich wieder was kommt, was mich persönlich sehr in meiner Identität erschüttert hat, weil ich hatte natürlich nicht den Referenzrahmen, ich hatte niemanden, den ich fragen konnte, ich hatte nicht meinen Vater, der ist nicht bei mir gewesen. Insofern wusste ich überhaupt nicht, wie ich darauf reagieren soll, wie man damit umgehen soll. Ich meine, mit Hass umzugehen ist immer schwierig, aber wenn man ein Vorbild hat, jemand, der einen beruhigt, der einen vielleicht so ein bisschen zur Seite nehmen kann, dann kann das helfen, denke ich, stelle ich mir so vor im Nachhinein. Und ich hatte das nicht, und das hat so ein bisschen tatsächlich dazu geführt, dass trotz all der Bemühungen meiner Mutter und meiner Familie, die sich wirklich sehr, sehr gesorgt haben, aber an der Stelle konnten die mir schlicht und ergreifend nicht helfen, und da habe ich mich sehr alleine gefühlt. Deshalb hat es auch sehr, sehr lange gedauert, bis ich dann wirklich einen Frieden mit dieser meiner deutschen Identitätsseite geschlossen habe.
Waren Sie denn in der Schule fest in einen Freundeskreis integriert?
Also die Schule war so ein bisschen eine schizophrene Angelegenheit, weil auf der einen Seite hatte ich immer Angst vor sozialer Interaktion, weil für mich war das immer verbunden mit dem Risiko, dass mich gleich jemand wieder auf meine Hautfarbe, meine Herkunft anspricht, in Zweifel stellt, dass ich wirklich aus Stadtlohn im Münsterland komme, sondern drauf besteht, nee, wo kommst du wirklich her, wo kommen denn deine Eltern her? Aber ich komme ja nun mal aus Stadtlohn, das war mein Referenzrahmen. Ich kannte ja gar nicht Cabo Verde. Deshalb hat mir das immer so ein bisschen den Boden oder den Füßen weggezogen. Im Buch schreibe ich ja davon, dass das so ein bisschen wie mein Kryptonit war, so wie bei Superman. Also sobald ihm einer irgendwie Kryptonit unter die Nase hält, dann wird er völlig schwach und wehrlos. Und so war es bei mir auch, weil ich nicht wusste, wie ich damit umgehen sollte. Ich konnte überhaupt nichts dagegen sagen. Mit 6 Jahren erst recht nicht. Und diese Hilflosigkeit, glaube ich, die hat eine Weile angehalten.
Und in Ihrer, also Sie sind ja in den 90er Jahren dann in die Schule gegangen, da gab es dann in Stadtlohn nicht doch einige, sag ich mal, türkischstämmige, arabischstämmige oder sonst wie eben nicht, ich mag diesen Begriff eigentlich nicht, aber nicht bio-deutsche Klassenkameraden, wo dann so klar war, Sie sind nicht so das Unikum, als das jetzt, finde ich, so das Bild entsteht, als ob Sie quasi so optisch ganz, ganz anders gewesen wären und sofort erkennbar als... Oder sieht ja ganz anders aus. Ich bin wirklich ein bisschen erstaunt, muss ich gestehen.
Also der Punkt ist natürlich, das ist ja nicht eine Frage davon, wie Sie oder andere mich wahrnehmen, sondern meiner subjektiven Erlebnisse. Und wenn sozusagen andere, die auf mich zukommen, schon das Gefühl haben, der passt jetzt hier irgendwie nicht hin und ich muss mit denen umgehen, dann ist das halt so. Tatsächlich war es so, dass ein Freund meiner Mutter 2 schwarze Jungs adoptiert hatte. Der eine war jünger als ich und der ältere... hatte wohl ein paar Probleme damit anzukommen da. Mit denen hatte ich insofern nicht so viel zu tun. Dann gab es eine Familie aus dem Libanon. Der ältere Bruder hat dann leider immer so ein bisschen die Kinder auf dem Schulhof terrorisiert und hat gerne Backpfeifen verteilt und geboxt. Mit dem konnte ich mich auch nicht wirklich identifizieren. Und der hatte aber eine Schwester, die ging in meine Klasse. Die hat dann auch tatsächlich mit mir zu reden versucht, ist auch mal auf mich zugekommen, hat mir was von ihrem Fladenbrot abgegeben, was ihre Mutter ihr eingepackt hatte. Aber da war ich einfach, im Nachhinein schäme ich mich auch dafür. Ich habe sie dann einfach weggedrückt, habe dann, wenn die anderen Witze über sie gemacht haben, auch laut mitgelacht, besonders laut. Weil ich wollte das einfach nicht. Ich wollte normal sein. Ich wollte zu den normalen, weißen, deutschen Jungs gehören. Ich wollte nicht immer auffallen. Ich wollte nicht, dass die Klassenlehrerin sich umdreht und immer mich als erstes sieht, der, egal ob ich geredet hatte oder nicht, immer sofort der Verdächtige war, wenn ich irgendwie mit meiner Mutter irgendwo hingegangen bin, dass die Erwachsenen sich zu mir umgedreht haben, um meine exotische Herkunft aus mir rauszupressen. Oder eben, dass wenn ich mit meiner Patentante durch Düsseldorf gegangen bin, plötzlich Nazis hinter mir hergehen, die mir mit Mord drohen, mit 8 Jahren oder wie alt ich da war. Das wollte ich alles nicht. Ich wollte einfach normal sein, in Anführungsstrichen. Ich wollte das sein, was damals 1990 im Münsterland normal war. Und ich fand es unerträglich, dass ich es nicht sein konnte.
Welche Rolle hat Ihr abwesender Vater gespielt?
Naja, er hat insofern eine Rolle gespielt, ohne ihn gäbe es mich nicht. Aber meine Mutter und er haben sich dann getrennt, relativ schnell, nachdem klar war, dass sie schwanger ist. Sie ist dann wieder nach Deutschland.
Also sie haben sich auf Cabo Verde kennengelernt.
Die haben sich auf Cabo Verde kennengelernt und ich bin ja dann erst mit 34 Jahren zum ersten Mal auf Cabo Verde gewesen und Portugiesisch habe ich dann auch erst zu dem Zeitpunkt gelernt, die Sprache da. Das heißt, ich hatte überhaupt keine Beziehung dazu. Der hat ein paar Mal angerufen, ja, dann klingelte irgendwie morgens um 3 das Telefon. Er hat mittlerweile damals in den USA gelebt und die Zeitverschiebung war anscheinend für ihn nicht so ein Begriff. Und dann hat er uns wach geklingelt und dann sind wir irgendwie die Treppe runter in den Flur und dann stand dann unser schöner altes Eierschalen-gelbes Telefon mit Wählscheibe, das dann gebimmelt hat. Und dann rauscht es, ne, wegen der transatlantischen Verbindung irgendwie im Telefon. Meine Mutter hat dann irgendwie mit dem gequatscht. Ich stand daneben, völlig schlaftrunken im dunklen Flur. Und dann hat sie mir irgendwann den Hörer runtergereicht. Und dann war da eine dunkle Stimme und im Hintergrund halt dieses Geknistere von der Transatlantikverbindung. Und er hat irgendwas gesagt. Ich sprach ja weder Portugiesisch noch Englisch. Ich hatte überhaupt keine Ahnung, was der gesagt hat. Das war's, ja. Das war mein Vater. Insofern hatte ich eine andere Beziehung zu dem nicht. Ich weiß einmal war ich sehr, sehr traurig über seine Abwesenheit, überhaupt aller Männer. Mein Großvater war ja auch schon tot. Da war ich total niedergeschlagen. Da erinnere ich mich noch, wie ich irgendwie auf dem Flur vor meinem Kinderzimmer saß und dann irgendwie die Raufasertapete angeheult habe, dass alle Männer in meinem Leben weg sind, dass es ganz bestimmt meine Schuld sei. Und da kann ich auch nicht älter als 6 Jahre gewesen sein. Aber das war's. Danach hat mein Vater mir keine Gefühle, schlaflose Nächte oder sonstige Regungen mehr entlockt. Es gab ihn einfach nicht.
Es gab also auch nicht einen als jüngeres Kind, ich vermisse ihn. Also irgendwann, ja, vielleicht kann man das noch nicht so artikulieren oder so reflektieren, aber das, wenn Sie jetzt überlegen, dass Sie sagen, doch, ich habe den schon vermisst. Oder vielleicht auch, was ich mir vorstellen könnte, vielleicht als Jugendlicher oder sowas, irgendwann auch eine Zeit, wo so klar ist, ich bin auch sauer auf den. Warum kommt der eigentlich nie vorbei?
Also für mich erstmal grundsätzlich, mir hat es ja nichts gefehlt. Also ich hatte dann mit meinem Patenonkel durchaus auch eine andere männliche Bezugsperson und meine Mutter hat wirklich alle Hebel in Bewegung gesetzt, dass es mir an nichts fehlt. Und er war ja einfach nicht da, er spielte keine Rolle. Dazu kommt er dann noch irgendwie die Zeitverschiebung zu den USA, 6 Stunden, dass man irgendwie wenig Überschneidung vom Tage hat. Er hat sehr, sehr selten nur angerufen, ja, 1-2 Mal im Jahr vielleicht. Und das Einzige, was mich gestört hat, war, als es den anderen Kindern aufgefallen hat, weil das war natürlich auch ein Teil der Normalität, ja, die normale westdeutsche Familie der 80er Jahre, Mutter, Vater, Kind. Bei mir fehlte ja ein Element und das hat die anderen Kinder natürlich auch neugierig gemacht und die haben mich dann gefragt, wo ist denn dein Papa? Und dann habe ich behauptet, ja, der ist in Amerika und der hat einen Panzer. Und das erzählen die mir heute teilweise noch und da schäme ich mich dann immer in Grund und Boden, wenn die mich dann fragen, na, wo ist denn dein Panzer? Aber das war sozusagen das Einzige, wo ich so gelitten habe, weil ich dann nicht in dieses Schema reingepasst habe und sozusagen dieses Bedürfnis, normal zu sein, hat sich dann auch an der Stelle geäußert und habe ich mir halt irgendwelche wilden Erklärungen ausgedacht, wo der ist.
Gab es eine Zeit, wo Sie dann doch das Bedürfnis hatten zu gucken, wo ist die kapoverdische Seite in mir?
Das kam da tatsächlich sehr, sehr spät erst, also in meinen 30ern. Das war noch nicht mal so sehr, dass ich jetzt plötzlich ein irrsinniges Bedürfnis hatte, das zu erkunden. Das war einfach eine rationale Überlegung. Ich muss mich damit mal auseinandersetzen. Ich hatte auch Erfahrungen gemacht, wo mich, also ich hatte sozusagen Frieden mit meiner deutschen Seite geschlossen, aber diese Identitätsseite fehlte mir noch und ich wurschtelte irgendwie so vor mich hin und merkte halt, okay, das ist irgendwo ein Problem, aber ich hatte keine große Lust, mich damit zu beschäftigen und dann kam der Zeitpunkt, wo ich nochmal für 2 Jahre in die USA durfte und zufälligerweise genau in die Region, wo die Familie meines Vaters, all seine 9 Geschwister, all meine Cousinen und Cousins lebten. Dann habe ich einfach bewusst die Entscheidung getroffen und gesagt, gut, wenn ich da jetzt hingehe, dann lerne ich Portugiesisch, ich mache einen Sprachkurs und ich melde mich bei denen und ich verbringe Zeit mit denen. Ich versuche herauszufinden, wer die sind, wie die ticken, was es heißt, kapoverdisch zu sein. Das war eine schöne Zeit, aber am Ende dieser Zeit habe ich festgestellt, ich bin deutsch. Punkt.
Sie hatten vorhin mal Ihren Großvater mütterlicherseits erwähnt. Der ist 1980 gestorben, Bernhard Wullers. Und Sie schreiben in Ihrem Buch auch, der war ja bei dieser Rüstungsorganisation TOT, der Nationalsozialisten. Welche Rolle hat der wann in Ihrem Leben gespielt? Haben Sie sich mit dem intensiver auseinandergesetzt?
Also mein Großvater ist insofern natürlich eine wichtige Person. Er war zwar schon tot, als ich geboren wurde, aber er war natürlich die männliche Bezugsperson für meine Mutter und für alle anderen, ihre Schwestern. Meine Mutter hat 4 Schwestern, für ihre Mutter, meine Großmutter, die noch lebte. Wir haben in seinem Haus gelebt, er hatte ein Bauunternehmen, da habe ich mich gerne rumgetrieben, bin da rumgestreunt, habe mich in die Bagger gesetzt. Der hatte natürlich da so Bagger und so Riesenmaschinen, das war für mich völlig faszinierend. Und sozusagen, ich habe mich durch seine Welt bewegt, durch das, was er aufgebaut hat und auch im übertragenen Sinne, weil er als Angehöriger der Organisation TOT war in Polen, hat da Brücken gebaut, niemand weiß, was er alles erlebt hat, was er vielleicht selber getan hat, wollte er nie drüber sprechen, haben mir meine Tanten, meine Mutter erzählt. Insofern ist er auch Teil des deutschen Untergangs. Das ist ja auch ein Punkt gewesen, was ich mich im Buch gefragt habe, wie es sich wohl angefühlt haben muss für meinen Großvater, Deutscher zu sein zu einem Zeitpunkt, wo Deutscher sein nur etwas war, worauf man stolz sein konnte, wo es noch keinen Hitler gab, keinen Holocaust gab. Wie er sich gefühlt hat im Ausland, wie er damit umgegangen ist, wenn er andere Deutsche getroffen hat. Ich stelle heute fest, auch hier in Brüssel oder auch in den USA oder egal, wo ich schon gelebt habe, wenn sich 2 Franzosen irgendwo auf einer Party treffen im Ausland, dann fangen die sofort an zu quatschen. Italiener, Spanier, Portugiesen, auch Briten und selbst Skandinavier. Aber Deutsche, sobald irgendwie ein Deutscher im Ausland ist und am anderen Ende des Raumes einen Deutschen hört, deutsche Stimme hört, der nimmt gleich Reißaus. Also in vielen Fällen. Ich frage mich, okay, wie war das vor dem Zweiten Weltkrieg? Wie hat er sich gefühlt? Wie hat er sich während des Krieges gefühlt? Und dann, als es vorbei war, als er vor den Ruinen stand, seines Hauses, seiner Stadt, all seiner Lebensarbeit, also Stadtlohn, die Stadt, wo ich herkomme, wurde wirklich komplett ausradiert. Er hat dann ein Bauunternehmen gebaut und hat diese Stadt wieder aufgebaut. Also auch in diesem übertragenen Sinne habe ich mich sozusagen in seiner Welt bewegt, in dem, was er aufgebaut hat. Das war natürlich insofern für mich schon sehr wichtig und auch ein wichtiger Ausgangspunkt für dieses Buch.
Hat denn in Ihrer Familie, also bei Ihrer Mutter und Ihren Tanten, die Auseinandersetzung mit dem Nationalsozialismus, das darüber reden und vielleicht auch, was der inzwischen dann verstorbene Großvater für eine Rolle da gespielt hat, eine Rolle gespielt?
Also der Nationalsozialismus war schon sehr präsent, weil er das Menetekel der deutschen Geschichte ist und wie ich ja feststelle in dem Buch und wovon ich überzeugt bin, sozusagen die Trennlinie ist zwischen dem alten Deutschland und dem heutigen Deutschland. Ich bin der Überzeugung, dass das Deutschland, was wir heute haben, nur noch sehr wenig mit dem damaligen Deutschland gemein hat. Aber natürlich war die Katastrophe des Nationalsozialismus häufig Thema. Ja, also meine älteste Tante hat selber noch in der Grundschule Hitlergruß machen müssen, die Hakenkreuzflagge hissen. Und für sie war auch Militär immer eine Chiffre für Nationalsozialismus. Sie fand das ganz schlimm, als ich dann zur Bundeswehr gegangen bin. Ich durfte nie in Uniform in ihr Haus, das wollte sie nicht. Insofern war der Nationalsozialismus natürlich auch für die Frage, was ist Deutschland? Kann man stolz auf Deutschland sein? Ich meine, diese Frage wurde nie diskutiert. Die Antwort war offensichtlich in unserer Familie. Aber der war natürlich immer gegenwärtig.
Jetzt haben Sie gerade die Bundeswehr erwähnt. Sie sind mit ungefähr 19 auf jeden Fall nach dem Abitur zur Bundeswehr gegangen und haben, das ist nicht unwichtig, dort angefangen, sich als Deutscher zu fühlen und auch als solcher wahrgenommen zu werden. Was, finde ich, so wie Sie jetzt auch gerade das Umfeld schildern, in dem Sie aufgewachsen sind, nicht unbedingt selbstverständlich ist. Aber bei Ihnen ist es so, Sie haben über die Bundeswehr mit Deutschland Ihren Frieden gemacht.
Ja, und vielleicht auch Deutschland mit mir. Jedenfalls ist die Bundeswehr sozusagen die Schnittstelle zwischen meinem alten Ich, der nie im Leben auf die Idee gekommen wäre, ein Buch über deutschen Patriotismus zu schreiben, und meinem heutigen Ich, der sagt, Patriotismus ist notwendig für unsere Gesellschaft und ist was Positives, auch wenn man es nicht Patriotismus nennen mag. Und die Bundeswehr tatsächlich war eine wahnsinnig gute Erfahrung für mich, weil ich kam dahin. Meine Mutter hatte nichts dazu gesagt, aber ihren Gesichtsausdruck entnahm ich, dass ich es nicht besonders gut fand. Aber ich wollte das gerne machen. Ich wollte gerne den Wehrdienst machen, der damals ja noch Pflicht war. Mir ist erst auf der Fahrt in die Kaserne aufgegangen, hoppla, was, wenn jetzt all diejenigen, die gesagt haben, das ist so ein rechter Laden, da sind nur Nazis, was, wenn die alle recht haben, dann stehen mir schlimme 9 Monate bevor. Und dann kam ich da an und habe den ersten wirklich schwarzen Menschen, realen schwarzen Menschen zum Anfassen, zum Diskutieren da kennengelernt. Der war selber da Soldat, war Offizier, war mein Vorgesetzter, der Vorgesetzte meines Vorgesetzten. Und ich habe mich überhaupt nicht getraut in meiner Zeit da jemals mit dem wirklich zu reden. Mir ist auch nicht bis heute nicht klar, was ich dem hätte sagen sollen. Hallo, mein Vater ist auch schwarz. Also ich meine, worüber soll man da reden? Aber allein den zu sehen, der mit einer Selbstverständlichkeit da war, der Autorität hatte, der kluge Dinge sagte, der halt nicht entweder irgendwie im amerikanischen Film vorkam, also im Fernsehen oder irgendwie in Hip-Hop-Videos, also eine Fantasiefigur war, sondern das war der erste echte Schwarze und auch kein Kind, die ich in meiner Kindheit selber mal gesehen hatte, sondern ein ausgewachsener, verständiger, intelligenter, schwarzer, deutscher Mann. Und das ist nicht nur die erste Bewegung gewesen von mir hin zu einer deutschen Identität, sondern auch dieses Gesamtpaket, was die Bundeswehr bietet, dass es letztendlich völlig egal ist, wo man herkommt, aus welcher sozialen Schicht man stammt, welche religiöse Identität man hat oder auch welche Hautfarbe, dass das letztendlich egal ist, sondern man zieht die Uniform an und diese Uniformierung hat ja wirklich einen Effekt. Man wird sozusagen gleichgemacht, der große Gleichmacher. Das war auch die Realität. Es war völlig egal. Das war den Ausbildern egal. Das war den anderen Soldaten egal. Es zählte nur noch, dass man zusammen ist.
Wenn ich Leute oder Freunde frage, die Bundeswehr, was sozusagen ihre Assoziation ist, dann kommt genau das, was sie sozusagen auch von anderen zum Teil hören. Da sind doch extrem viele Rechte. Das ist ein Hort sozusagen, wo rechte Tendenzen zumindest subtil immer wieder da sind. Ich habe jetzt auch in Vorbereitung des Gesprächs nochmal geguckt, also vor kurzem kam in der Tagesschau, dass 2024 deutlich mehr Soldaten wegen Rechtsextremismus entlassen wurden als 2023. Dass das mir schwerfällt, das wirklich so zusammenzubringen. Ihre Erfahrungen, die ich überhaupt nicht in Frage stellen möchte, und diesem auch in mir existierenden Bild von gewisse Kreise, die Begeisterung vielleicht für Waffen haben, fürs Kämpfen haben, die sind nicht so aufgeklärt, weltoffen, wie Sie es erlebt haben.
Die Bundeswehr ist halt riesig. Es sind halt 250.000, 260.000 Menschen. Und wenn es da keine Rechten, keinen Rassismus, keine Rechtsradikalen gäbe, dann wäre ich überrascht. Natürlich gibt es sie da. Aber der ganze Apparat ist halt so riesig, dass es nicht notwendigerweise so ist, dass jeder jeden Tag einem Rechten begegnet. Ich finde das sehr, sehr gut, dass da jetzt genauer hingeguckt wird, dass sich auch der militärische Abschirmdienst genau mit dieser Frage befasst. Insbesondere jetzt, wo wir wieder wehrhafter werden müssen, wo die Bundeswehr aufwachsen muss, dass man da genau hinschaut, dass jetzt die Sicherheitsüberprüfungen Pflicht sind. Das sind genau die richtigen Maßnahmen, aber tatsächlich, ich habe es ja so erlebt, und das schildere ich auch im Buch, da gab es tatsächlich einen Rechten in meiner Grundausbildung, der sich dessen auch gerühmt hat. Und da war es damals so, dann kam der militärische Abschirmdienst, der hat den dann befragt, der durfte niemals eine Uniform anziehen, der durfte niemals eine Waffe in die Hand nehmen und nach ein paar Tagen wurde der dann der Kaserne verwiesen und der Wehrdienst war für ihn beendet. Und das war vielleicht das Idealbild, was ich da erlebt habe, aber in meiner Erfahrung, und wir haben ja auch einen Verein gegründet von Soldatinnen und Soldaten mit Migrationshintergrund, und diese Erfahrung haben wir halt alle da geteilt, dass dieses Grundprinzip der Bundeswehr, auf dem Militär ja beruht und beruhen muss, dass alle Soldaten gleich sind, gleich wichtig, gleich viel wert, und dass dieses Prinzip der Egalität halt für das Militär essentiell ist, um zu funktionieren, dass das auch gelebt wird. Und dass man natürlich gegen alle Elemente, die diese Gleichheit in Frage stellen, und das ist natürlich der Rassismus, der plötzlich eine Hierarchie zwischen Menschen aufmachen will, dass sowas nicht funktionieren kann im Militär. Und natürlich wird dagegen deshalb auch hart vorgegangen. Und in meinem Fall ist es wirklich so, dass ich nach 13 Dienstjahren als Soldat sagen muss, ich will nicht sagen, dass ich nie mal einen dummen Spruch gehört hätte, das wäre auch Quatsch. Aber en gros ist es wirklich so, dass ich mich in Uniform und in der Kaserne immer akzeptierter und immer wohlgefühlt habe als ohne.
Wir machen die zweite Musik. Ich würde gern von Louis Armstrong What a Wonderful World hören. Warum haben Sie dieses Lied ausgewählt?
Aus zwei Gründen. Zum einen wegen des unerschütterlichen Optimismus, vielleicht auch amerikanischen Optimismus. Trotz all der Dinge, die Louis Armstrong erlebt hat, hat er immer noch von der Wonderful World gesprochen. Und zum Zweiten, weil ich selber lange Trompete gespielt habe und das eines meiner Lieblingsstücke war.
I see trees of green, red roses too. I see them blue for me and you, and I think to myself, what a wonderful world.
What a Wonderful World von Louis Armstrong. Sie hören das Gespräch auf Radio 3, heute mit Dominik Wullers, Autor des Buches Ich bin Deutschland, Plädoyer für einen liberalen Patriotismus. Der Untertitel, der liberale Patriotismus. Herr Wullers, was ist das?
Also ich glaube, Patriotismus können wir uns alle was drunter vorstellen, also die Heimatliebe, ich weiß, manche stören sich auch an dem Wort, ich klebe nicht an dem Begriff, man kann das sicher aus Rücksicht vor deutschen Befindlichkeiten anders betiteln, habe ich kein Problem mit. Wichtig ist mir eher das Liberale, und zwar, dass wir keinen rückwärtsgewandten Patriotismus oder keine rückwärtsgewandte Heimatliebe predigen und leben, die irgendwie auf deutsches Blut und deutsche Ahnen und so weiter schaut, wie es vielleicht manche Rechte sich vorstellen, wenn sie von Patriotismus reden, sondern ein Patriotismus, der sich tatsächlich an den heutigen deutschen Werten orientiert, die wir im Grundgesetz finden. Und das heißt auch eine plurale Gesellschaft, ein modernes Bild eines deutschen Bürgers, das auch mich umfassen kann, das jeden umfasst tatsächlich, der einen deutschen Pass hat, wenn man mal genau ins Grundgesetz reinschaut. Das wird ja immer gern als Schimpfwort benutzt, die Passdeutschen. Tatsächlich ist der Pass das Merkmal, was einen Deutschen vor allen Dingen definiert. Und zwar sollte das dann nach den Werten geschehen, was so ein bisschen halt analog ist zu dem Verfassungspatriotismus, den der ein oder andere vielleicht noch im Kopf hat. Aber was mir halt wichtig ist, dass man das auch emotional lebt, dass es eben nicht reicht, sich ein Grundgesetz unter das Kopfkissen zu legen und dann zu sagen, ach wie toll, sondern dass wir dieses Land auch wertschätzen und ja, lieben, durchaus lieben.
Sie schreiben in dem Buch, der Unterschied zwischen dem liberalen Patriotismus und dem Verfassungspatriotismus, im Nachwort schreiben Sie das, ist die Liebe oder eine Form von Liebe. Starker Begriff. Woher, denken Sie, kann ein solches Gefühl kommen?
Ja, das ist die große Frage. Also wenn man sich erstmal mit dem Argument anfreunden kann, was ich bringe, dass es halt ein verbindendes Wir-Gefühl braucht, um in dieser Lage, in der wir sind, sowohl innen- als auch außenpolitisch irgendwie voranzukommen, dass wir ein Narrativ brauchen, dass wir irgendwie zueinander in Verbindung stehen müssen, dass es nicht reicht, dass jeder nur noch Dienst nach Vorschrift macht, sondern wenn wir irgendwie erfolgreich sein wollen mit unserem Lebensmodell, mit unseren demokratischen Wertvorstellungen, dann müssen wir die jetzt auch verdammt nochmal anfangen zu verteidigen und zu leben und zu lieben. Naja, und wie macht man das, wenn man dann endlich eingesehen hat, dass ich recht habe? Das ist natürlich die große Frage. Andere Nationen haben es über die Zivilreligion gemacht, die Franzosen, die Amerikaner. Da wird es sozusagen über die Schule stark vermittelt, über das Elternhaus. Es ist eine Frage der Erziehung. Nun weiß ich über meine Frau, die Lehrerin ist, wie sehr die Schulen belastet sind. Aber ich glaube, das muss doch das zentrale Ziel sein, dass wir mündige Bürger am Ende haben nach Erziehung und Ausbildung, die auch ihren Pflichten und Rechten nachkommen können. Und diese Menschen in dieser idealen Vorstellung wären dann automatisch patriotische Bürger, weil es geht ja nicht darum, in irgendeiner eichenholzvertäfelten Bar zu sitzen, ein paar Bier zu kippen und auf die Ausländer zu schimpfen, was ja irgendwie immer sozusagen das Klischee ist, was mit Patriotismus gemeint ist, mitnichten. Also das ist eher Nationalismus, das Rassismus. Mit Patriotismus meine ich die innere Überzeugung, die innere Liebe zu diesem Land zueinander, dass wenn man einander auf der Straße begegnet, man nicht einfach nur einen Idioten sieht, der einem die Vorfahrt genommen hat oder die Frau, die schon wieder ihren Müll nicht richtig sortiert hat oder was auch immer die Beziehungen sind, die wir tagtäglich sehen, sondern dass wir auch realisieren, gerade in der Welt, in der wir uns gerade bewegen, das sind auch Deutsche, das sind Bürger, das sind Mitbürger, das sind andere Menschen, mit denen ich gemeinsam etwas teile, mit denen gemeinsam ich etwas erreichen kann. Und ich glaube, das haben wir sehr, sehr dringend nötig.
Aber ist dieses Empfinden, dieses Erleben eines gemeinsam geteilten nicht dann doch eher nicht die gemeinsam geteilten Werte, sondern die Wahrnehmung des anderen als, ach, das ist auch ein Deutscher, das ist auch ein Franzose, das ist auch ein Brite, dass dann doch eher so ein, der sieht ja aus wie ein, also sprich, dann ist man plötzlich bei Äußerlichkeiten, dass das viel eher und viel intuitiver und tiefer über solche Äußerlichkeiten oder ersten Merkmale geht.
Also die Merkmale ist ja genau der Punkt, den ich mit dem Liberalen am Patriotismus überwinden möchte. Also der Gedanke, dass Deutscher ist, wer irgendwie deutsches Blut hat, das alte Jus Sanguinis, was ja auch lange vorgesehen hat, dass man nur einen deutschen Pass bekommt, wenn man deutsche Ahnen nachweisen kann, das ist zum Glück vom Tisch und das entspricht ja auch nicht mehr unserer Realität. Ich meine, wenn ich mir die Rentendebatte im Moment anhöre, dann ist ja die Frage, wer soll das alles mal bezahlen? Steht ja im Raum, nicht zu Unrecht. Nicht nur haben wir immer mehr Senioren und immer weniger Menschen, die noch in Arbeit sind. Der Anteil der Menschen mit Migrationshintergrund unter denjenigen, die arbeiten und in die Sozialkassen einzahlen, der steigt ja rasant. So, und allein aus diesem Selbsterhaltungstrieb müsste man ja irgendwie einsehen können. Und das verwundert mich dann immer bei manchen Ultrarechten, die sozusagen ein ganz ethnisch reines Deutschland sich vorstellen. Was natürlich völliger Unsinn ist, weil ich werde ja nicht weggehen und die anderen auch nicht. Aber selbst wenn man Gedanken mal weiter spinnt, wer soll denn bitte Bernd Höckes Rente bezahlen? Wer soll dem den Hintern abwischen, wenn der irgendwann demnächst im Heim liegt? Das funktioniert ja nicht. Deutschland ist eine plurale, ist eine vielfältige Gesellschaft. Und wenn man diesen Status quo einfach mal anerkennt, dass all diejenigen, die Patriotismus ablehnen, weil sie sich vor Deutschland fürchten, die müssen doch einfach mal zur Kenntnis nehmen, dass das Deutschland, vor dem sie Angst haben, dass das lange gar nicht mehr existiert, sondern das Deutschland, was wir heute haben, ist das toleranteste, das offenste, das rechtsstaatlichste, was es je gegeben hat. Ich glaube, eines, auf das man stolz sein kann. Und wenn wir von diesem Deutschland sprechen, dem tatsächlichen Deutschland, dann allen Grund darauf, stolz zu sein und dieses Land auch zu lieben. Und dann sind wir auch in starker Abgrenzung von diesem Land, vor dem wir uns alle fürchten und vor dem manche Leute es sich zurückwünschen. Das ist weg, das kommt auch nicht mehr wieder, allein aus demografischen Gründen.
Und gleichzeitig schreiben Sie in Ihrem Buch ja auch, dass Sie manchmal sich selbst schon fragen, ist das so das Richtige mit dem Patriotismus?
Ja, also ich laufe sicherlich nicht mit einer schwarz-rot-goldenen Brille durchs Leben und sehe alles, was irgendwie deutsch ist, als wahnsinnig positiv und alles, was nicht deutsch ist, als schlecht. Letzteres wäre dann auch wieder der Nationalismus. Das ist ja eben der Unterschied. Das Patriotismus ist die Liebe zum eigenen Land, wohingegen Nationalismus die Abneigung zu den Ländern der anderen ist. Darum geht's mir ja gar nicht, sondern es geht erstmal darum, dass wir Deutschen den Rücken wieder gerade machen. Gerade jetzt, wo wir in dieser Aufrüstungsdebatte sind. Es reicht ja jetzt nicht, dass irgendwie die Soldaten ihren Job machen und die Rüstungsbeamten jetzt mehr Rüstungsgüter kaufen und alle anderen machen weiter wie bisher, sondern dass wir alle ein Verständnis davon entwickeln, dass gerade unsere eigenen Werte, die Werte, die dieses Land ausmachen, bedroht werden und dass wir deshalb auch aus Überzeugung was machen müssen. Das sind ja Dinge, die Patriotismus leisten kann, auch auf den Klimawandel bezogen, darauf, dass wir zusammengehören. Und dann wieder finde ich Patriotismus etwas Herausragendes, etwas, was wir brauchen. Und wie gesagt, ich klebe nicht an dem Wort. Aber wenn es nicht darum geht, irgendwie sozusagen auf die Ausländer und die Frauen und die Schwulen und was nicht alles zu schimpfen, also all die Dinge, die die AfD und Vergleichbare predigen und das, was sie meinen, wenn sie von Patriotismus reden, sondern dass wir verstehen, dass Patriotismus das Band ist, was uns zusammenhält und nach vorne bringt. Das ist der Patriotismus, den ich mir vorstelle und mit dem Patriotismus kann ich auch gut leben, den wünsche ich mir. Wovor ich Angst habe, ist tatsächlich der Nationalismus, ist der Rassismus, das sind die Dinge, die passieren und passieren können. Das sind die Attentate, die ich sehen musste im Fernsehen, von denen mir Freunde erzählt haben. Da habe ich dann immer gezweifelt. Und natürlich zweifle ich immer noch. Wenn ich gar keine Zweifel mehr hätte, dann wäre ich ja blind. Aber ich glaube, wenn man sich anschaut, was wir brauchen, was Menschen wie ich brauchen, was alle Menschen in Deutschland brauchen, nämlich ein Selbstvertrauen, ein Vertrauen zu diesem Land, wie es ist, wie es wirklich ist und nicht so, wie sich manche rechte Reaktionäre es sich zurückwünschen. Wenn wir dieses Land, wie es ist, so nehmen, wie es ist und so lieben, wie es ist und anerkennen und akzeptieren, dann ist das genau die Heimatliebe, die ich mir wünsche.
Ich will um diesen Begriff des Deutschseins doch nochmal nachfragen auf der Grundlage dessen. Ich überlege, meine Kinder sind in eine Grundschule gegangen in Berlin, in die Einzugsschule mit einem Anteil von nicht-deutschen Muttersprachlerkindern, 70% oder etwas mehr. Und da war es so, dass die Kinder untereinander hatten diese Zuordnung, das sind die deutschen Kinder, das sind die arabischen Kinder, das sind die bosnischen Kinder. Also die haben, obwohl sie wahrscheinlich alle einen deutschen Pass haben, aber diese Unterteilung sehr stark für sich gehabt. Und auch die Lehrerin, mit der wir da ab und zu drüber gesprochen haben, hat dann so deutlich gemacht, ja, wir wollen denen schon deutlich machen, ihr seid doch alle deutsche Kinder. Aber die haben untereinander ganz klar diese Zuordnung gehabt. Und ich frage mich, inwieweit, und ich rede jetzt nicht von einem Kontext, wo man sagen kann, wir reden hauptsächlich von der bösen AfD, sondern quasi von eher einer Realität eines relativ normalen Stadtviertels, würde ich sagen, in Berlin, wo aber dieses, die nehmen sich anders wahr und bezeichnen sich untereinander unterschiedlich. Da frage ich mich, wenn wir einen gemeinsamen Patriotismus hätten oder gemeinsame Werte, dann würde das schon weggehen und man hätte irgendwann ein, wir sind alles stolze Deutsche. Ist das realistisch?
Also ich glaube zum einen, dass es sehr, sehr realistisch ist, weil ich selber beispielsweise in den USA, das war lange vor Trump 2009, selber noch erlebt habe. Also dieses Gemeinsame, dieses Wir, diese offene Einladung doch mitzumachen, dazuzugehören, auch Amerikaner zu sein. Eine sehr, sehr positive Einstellung zum Wir, das alle mit eingeschlossen hat und auch, wenn man sich gestritten hat politisch, dass es doch irgendwie ein verbindendes Band gibt. Nun haben die USA irgendwie sehr deprimierend gezeigt, wie man dieses Band auch irgendwie nach und nach auflösen kann, aber ich glaube nichtsdestotrotz über ihre jahrzehntelange Geschichte davor haben sie gezeigt, es gibt dieses Band, es muss immer wieder angepasst werden, immer wieder reformiert werden, aber es ist grundsätzlich möglich. Ich habe es ja selber auch in der Bundeswehr erlebt, es kann dieses Wir geben. Es gibt ja auch durchaus Soldatinnen und Soldaten mit arabischen Wurzeln, mit afrikanischen Wurzeln, mit osteuropäischen Wurzeln und trotzdem waren wir deutsche Soldaten, wir waren ein Wir. Insofern glaube ich nicht nur, ich weiß, dass es grundsätzlich möglich ist, aber ich will das ja gar nicht wegdiskutieren, dass es diese Unterschiede gab, weil ich finde sehr, sehr wichtig auch anzuerkennen, dass Vielfalt auch Herausforderungen mit sich bringt. Aber ich glaube eben, diese Herausforderung kann man auch zu einem großen Teil mit einem stärkeren Wir-Gefühl heilen. Wenn man sich denn zum Beispiel die deutschen Staatsbürgerinnen und Staatsbürger anguckt, die Präsident Erdogan mit türkischen Flaggen begrüßen und die aufgrund ihrer zweiten Staatsbürgerschaft als Türken auch noch wahlberechtigt waren und dann im großen Umfang Präsident Erdogan gewählt haben. Oder die Kinder, von denen sie schildern, die sich selber nicht als deutsch sehen oder sehen wollen. Es hat natürlich viele Punkte. Der erste ist, ich habe mal selber mit einem schwarzen Jungen oder ein Freund hat mal selber mit einem schwarzen Jungen in Hamburg gesprochen, hat eine Umfrage gemacht und gefragt, wo kommst du her? Und dann hat er gesagt, ich weiß nicht, Ghana oder so. Also es war ein schwarzer Junge. Und dann war die zweite Frage, aber warum sagst du denn nicht Deutschland? Wie häufig warst du denn schon in Ghana? Ja, ich war noch nie da. Aber wenn ich sage, ich komme aus Deutschland, dann werde ich ja ausgelacht. Also der erste Punkt ist sozusagen, was ich auch in meiner eigenen Biografie erlebt habe, dass man einem das auch zugesteht, Deutscher zu sein, dass auch die Mehrheitsgesellschaft diese Einladung ausspricht und auch selber ein Verständnis davon hat, dass Deutscher sein heute nicht mehr bedeutet, dass man blond und blauäugig sein muss. Aber auf der anderen Seite heißt es natürlich auch, dass man über eine starke Identität überhaupt ein Angebot schafft, es interessant macht, Deutsch zu sein, Deutsch sein zu wollen. Ich meine, welche Angebote hat man denn diesen Kindern und Jugendlichen gemacht? Also es gibt ja eigentlich nur zwei deutsche Narrative. Das eine ist sozusagen das Schuldnarrativ. Deutschland hat den Weltkrieg verursacht, Deutschland hat den Holocaust zu verantworten. Deutschland ist schlecht. Das ist jetzt nicht unbedingt ein Narrativ, was dazu einlädt, eine alte Identität abzulegen und zu sagen, hurra, jetzt bin ich auch Deutscher, ich möchte mich auch gerne schämen. Und das zweite ist sicherlich, die starke Bindung zum Heimatland der Eltern zum Beispiel wird ja aufrechterhalten, wohingegen wir dann nur sozusagen als positives Deutschland, in Anführungsstrichen positives Deutschlandbild oder Menschen, die Deutschland sehr schätzen, haben wir dann das Beispiel der AfD, die aber nicht wirklich von dem Deutschland heute sprechen, sondern von einem Deutschland, das sie sich zurückwünschen. Das heißt, wenn man diese beiden Beispiele bringt für jemanden, der neu hier angekommen ist und sagt, also entweder du hast die Auswahl, dass dich irgendwelche AfD-Schläger-Trupps hier aus Deutschland wieder raus befördern, weil sie der Meinung sind, du gehörst nicht dazu. Oder andere sagen dir, ja, du kannst nicht dazu gehören und Deutschland ist sowieso scheiße. Und dass man da ein Angebot schafft, dass wir selber auch mal davon überzeugt sind, dass Deutschland irgendwie auch was Positives ist, in einem modernen, in einem toleranten, in einem offenen Sinne, wo alle eingeladen sind, mitzumachen, die unsere Werte teilen. Darüber kann man ja dann auch mal ein Identitätsangebot stiften. Also Angebot und Nachfrage zur Identität sozusagen.
Glauben Sie, dass das über den Begriff, dann ist es dann doch sozusagen dieses Wort des Patriotismus, dann wirklich reicht, um die emotionale Seite, die Zugehörigkeit ganz stark hat, zu erreichen?
Also Patriotismus wird nicht ausreichen, Heimatliebe wird nicht ausreichen, das wird nicht alle Probleme lösen, das behaupte ich auch nicht. Aber ich glaube, insbesondere zu diesen Fragen von Identität, Zugehörigkeit wird es einen großen, großen Beitrag leisten können, dass sich Deutschland auf einen besseren Pfad begibt.
Und wenn ich jetzt frage, wäre es nicht besser, wir lassen das Deutschsein hinter uns und werden aufgeklärte Weltbürger?
Also ich glaube, das ist aus vielen Gründen nicht wirklich realistisch. Zum einen, wenn wir uns die Weltpolitik heute anschauen, dann ist deutlicher als lange zuvor, dass Nationalstaaten die handelnden Akteure sind. Also unsere Vorstellung, dass wir irgendwann mal eine Weltregierung haben, ist ja irgendwie eine sehr deutsche Utopie. Viele andere teilen die nicht, selbst viele unserer europäischen Partner teilen die nicht. Die wollen ihren Nationalstaat behalten und der Nationalstaat ist der Akteur auf der Welt, der wirklich handeln kann. Ja, also die Welt an sich handelt ja nicht. Die Uneinigkeit bei den Vereinten Nationen ist ja offenkundig und selbst auf europäischer Ebene, was mich als an die Europäische Union ausgeliehenen Beamten schmerzt, aber selbst auf Ebene der Europäischen Union sind wir ja nicht immer einig. Es gibt ja durchaus verschiedene Stimmen. Das heißt, Deutschland als Staat ist weiter relevant, wird weiter relevant bleiben. Und vor diesem Hintergrund ist es natürlich wichtig, dass Deutschland überhaupt mit Leben gefüllt wird. Da reicht es eben nicht zu sagen, ja, ich bin Hamburger nur oder ich bin Stadtlohner nur oder noch kleiner, ich komme aus der Familie Wullers und das reicht mir jetzt als mein Kokon, sondern wir müssen auch untereinander Verbindungen herstellen für dieses Projekt, was es nun mal ist, dieses Projekt Deutschland, um das nach vorne zu bringen.
Herr Wullers, ich danke Ihnen herzlich für das Gespräch.
Dankeschön.
Das war das Gespräch auf Radio 3 heute mit Dominik Wullers, Sohn einer weißen Mutter und eines schwarzen Vaters, obwohl ich dann immer etwas zögere, diese Adjektive zu gebrauchen, weil sie irgendwo doch so ein fragwürdiges Label sind. Autor des Buches Ich bin Deutschland, Plädoyer für einen liberalen Patriotismus. Mein Name ist Matthias Bertsch. Sie können das Gespräch gerne nachhören in der ARD Audiothek oder auf Radio 3. Und wir hören zum Schluss noch das Lied Füchse von der Hamburger Hip-Hop-Gruppe Absolute Beginner. Warum haben Sie das ausgesucht?
Also das ist der Sound meiner Jugend und auch wenn die Beginner wahrscheinlich selber mit Patriotismus nicht so viel anfangen können, Ihr gehört einfach zu meinem Leben und ich zu eurem.
Wickeder MC mit Flows pur Natur wie Sensi und Freestyles näher am Geschehen als jedes Hip-Hop-Fancy. Wuchs mich in die Materie, das Möglichkeit unbegrenzt gibt. Leider folgen viele falschen Vorbildern und lern's nie, das Publikum zu rocken, das auf einer anderen Frequenz liegt. Was uns nicht betrifft, da man unsere Bühnenpräsenz liebt und Rap-Exzellenz sieht, die sich der Vorstellungskraft vieler entzieht. Sam's Emilia und die Beginne erkennt sie.
Au, der Magen knurrt wie Sau. Ich hau ab aus meinem Bau.